So, ich habe mal eine Einstiegsfrage an euch. Jeder kann das mal in seinem Kopf beantworten. Was ist deine Lieblingsfarbe? Vielleicht hast du keine, dann denk dir gar nicht aus. Was ist deine Lieblingsfarbe? Jetzt stell dir mal vor, das ist ja dann die schönste Farbe, die es für dich gibt. Alles wäre in dieser schönsten Farbe. Also dein Schlafzimmer, dein Wohnzimmer, alles blau, wenn du blau gewählt hast. Dann gehst du raus, der Himmel blau, das ist super, aber dann ist auch die Straße blau, die Büsche sind blau, die Wiese ist blau, alles ist blau. Ich glaube, dann würdest du irgendwann mal denken, nee, blau ist nicht mehr meine Lieblingsfarbe. Da habe ich jetzt zu viel davon. Warum? Weil Schönheit in der Vielfalt nur erkennbar ist. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Beim Geschmack. Ich weiß nicht, was du gerne isst, vielleicht Döner oder so. Döner essen ganz viele gern. Döner ist lecker, wenn der Döner nach Döner schmeckt, aber wenn alles nach Döner schmeckt, dann ist komisch, oder? Stell mal vor, Pizza schmeckt nach Döner, Nudeln, dann isst du ein Eis, das schmeckt nach Döner oder ein Kuchen, alles schmeckt nach Döner. Irgendwann würdest du ziemlich schnell keinen Döner mehr mögen, weil alles nur noch nach Döner schmeckt. Die Schönheit des Geschmacks liegt in der Vielfalt und nur im Kontrast zu anderen Geschmäckern können wir überhaupt irgendwas als schön empfinden. Oder wenn du ein Musiker bist, vielleicht hast du einen Lieblingston. Na, keine Ahnung, was das ist. Gibt es jemanden mit absolutem Gehör? Was war das? C, D, E, weiß ich nicht. Aber wenn du einen Lieblingston hast und stell dir vor, alle Lieder wären dann immer nur in diesem einen Ton, dann wäre das auch langweilig irgendwann. Am Anfang kann man noch viel mit Rhythmus machen, aber irgendwann geht dir der Ton auf den Keks, weil du nur noch diesen Ton hörst. Auch da braucht man Vielfalt. Und als letztes Beispiel noch, wer ist für dich der schönste Mensch? Da hast du kurz 20 Sekunden Zeit, um deinen Ehepartner ins Ohr zu raumen. Du, ganz spontan. Und genau, ganz spontan. Aber wer ist der schönste Mensch? Jetzt stell dir mal vor, alle würden so aussehen. Genau gleich. Irgendwann wäre es langweilig, wenn da nur noch Klone rumlaufen würden vom schönsten Menschen, wenn wir alle gleich aussehen würden. Weil Schönheit liegt in der Vielfalt auch. Vielfalt ist also wichtig und in der Vielfalt liegt Schönheit und liegt Kraft. Liegt Schönheit und liegt Kraft. Auch wenn es um uns Menschen als begabte Persönlichkeiten geht. Ja? Jeder von uns ist eine begabte Persönlichkeit, erzähle ich gleich noch was dazu. Und deshalb ist jeder, oder ist da ist die Vielfalt wichtig. Ja? Zum Glück sind wir nicht alle gleich. Manchmal sind wir Menschen unzufrieden mit uns, wir wären gerne wie andere. Vielleicht kennst du das auch in manchen Situationen, Lebenssituationen, dass du denkst, Mensch, wenn ich da doch anders wäre wie der andere. Aber grundsätzlich ist Vielfalt gut und wir lesen heute einen Bibeltext und der spricht uns zu, es ist gut, dass wir nicht alle gleich sind. Und es ist gut, dass wir unterschiedliche Begabungen haben. Es ist gut, dass du bist, wer du bist, weil du als solcher einen einzigartigen Platz hast, hier in der Gemeinde. Zumindest die Bibelstelle redet über die Gemeinde, aber auch in der Welt. Dazu lese ich unseren Predigttext aus Epheser 4, 7 bis 16 und ich lese den Stück für Stück durch und es ist erstmal unsere letzten Verse aus der Epheser-Reihe, die gehen dann später irgendwann mal kurz vor den Sommerferien, machen wir dann den Epheser zu Ende. Aber heute ist erstmal für eine kurze Zeit oder für eine mittellange Zeit Schluss mit der Predigtreihe Masterplan. Und wir schließen den ab mit folgenden Versen. Ich lese vor. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Also jedem Einzelnen steht da am Anfang. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an Gaben gegeben. So beginnt der Abschnitt und das müssen wir erstmal sacken lassen, diesen Satz. Jedem Einzelnen hat er Gaben gegeben. Weil wenn das wahr ist, dann hat das mindestens zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass sich deine Eigenwahrnehmung verändert, wenn du das glaubst. Und die zweite Konsequenz ist, dass dich deine Fremdwahrnehmung, so wie du den anderen wahrnimmst, verändert. Erstmal zur Eigenwahrnehmung. Wenn jeder Christ von Gott mit Gaben beschenkt wurde, wenn das stimmt, was da steht, und wir glauben das, weil das ist die Bibel, dann bist du es auch. Ja, das ist doch die logische Folge. Ist doch klar. Wenn jeder Christ mit einer Gabe begabt wurde, dann bist du auch mit einer Gabe begabt worden. Und zwar, um für Jesus und die Menschen deine Begabung einzusetzen. Glaubst du das? Es begegnen mir immer wieder Menschen im Gespräch, die zu mir kommen und sagen, Timo, ich glaube, Gott hat mich ausgelassen bei diesen Begabungen. Als er die Begabungen verschenkt hat, vielleicht hat er mich übersehen, vielleicht musste gerade husten oder niesen, aber ich habe keine Gaben bekommen. Und ich glaube das nicht. Ich bin überzeugt, dass das wahr ist, das, was wir hier lesen und was auch im Korintherbrief und im Römerbrief und an anderen Stellen in der Bibel steht, dass Gott begabt, und zwar jeden Einzelnen, der an ihn glaubt. Vielleicht ist es nicht immer die Gabe, die du dir vielleicht gewünscht hast. Und vielleicht erkennst du die Gabe auch nicht, weil sie dir so selbstverständlich vorkommt oder weil du denkst, das ist ja gar nichts Besonderes. Aber ich bin überzeugt davon, dass er dir eine Begabung gegeben hat. Vielleicht denkst du auch, dass die Begabung eine Last ist. Manchmal empfinden wir Begabungen und die Art und Weise, wie wir geschaffen sind, auch als Last. Wenn du lange irgendwo mal mitgearbeitet hast in der Gemeinde, dann kennst du das, ne? Dass du vielleicht denkst, ich habe die Begabung, aber die kommt auch irgendwie an Grenzen. Und da wäre ich dann gern anders. Ich wäre gern anders, noch mehr begabt, anders begabt und so. Also es kann alles sein, dass man mit der Gabe nicht zufrieden ist, dass man sie nicht erkennt oder so weiter, dass man mal eine andere haben will, aber jeder ist begabt. Das sagt der Text ganz eindeutig, jeder ist begabt. Begabt, um seinen Platz in der Gemeinde oder im Reich Gottes einzunehmen. Und meine erste Frage an dich, die ich dir mitgeben will, ist die, kennst du deine Begabung? Kennst du sie? Und wenn nicht, dann nimm dir heute Nachmittag mal ein bisschen Zeit und frag vielleicht auch mal andere Leute. Hey, wann habe ich dir mal was Gutes getan? Was habe ich dabei genutzt für die Gabe? Frag mal andere und überleg dir, welche Begabung du hast. Und die zweite Frage ist dann, setzt du sie ein? Setzt du deine Gabe ein? Dazu ist sie dir gegeben. Falls du sie nicht einsetzt, dann nimm dir die Zeit heute Nachmittag zu Hause und frag dich, warum nicht? Warum setzt du die Gabe nicht ein? Du bist wichtig, weißt du das? Du bist wichtig. Das sagt Paulus da diesen Menschen in Ephesus. Er sagt, jeder Einzelne aus der Gemeinde ist wichtig. Wir brauchen jeden Einzelnen. Und es ändert dann deine Eigenwahrnehmung. Wenn du weißt, dass du geschaffen bist und begabt bist für einen größeren Zweck, für die Gemeinde, um Segen zu sein von Jesus, dann verändert sich dein Denken über dich selbst. Du kannst wertschätzend über dich selbst denken. Und das Zweite, was sich ändert, ist die Wahrnehmung des Nächsten. Weil wenn Jesus jeden begabt hat, dann auch jeden, der neben dir sitzt. Jeden, der hier sitzt und an Jesus glaubt und die Gabe des Geistes hat, hat eine Gabe und jeder ist begabt von Gott. Jeder, der dir heute Morgen begegnet. Jeder, mit dem du einen Kaffee trinkst vielleicht. Jedem gebührt gleichermaßen Respekt. Weil diese Person, der du heute begegnest, die auch an Jesus glaubt, die wurde von Jesus begabt und zwar anders wie du, als du und anders als alle anderen in der Gemeinde in Verknüpfung mit der Persönlichkeit. Anders und unglaublich wichtig. Wir werden es gleich noch sehen, warum. Also deine Wahrnehmung des anderen ändert sich auch. Du kannst gar nicht mehr so richtig gut schlecht über andere denken, wenn du glaubst, dass das stimmt, was da steht. Nicht grundsätzlich zumindest. Alle Menschen sind wertvoll und sind begabt geschaffen. Jede Person ist würdig, dass sie wertgeschätzt wird. Nur weil du vielleicht nicht erkennst, wie wertvoll die Person ist, heißt das nicht, dass sie nicht wertvoll ist in Gottes Augen und wertvoll ist für die Gemeinde. Also wie leicht oder wie schwer fällt es dir, so eine Sicht zu haben? Wie leicht oder wie schwer fällt es dir, Personen wertzuschätzen? Auch die, die anders sind als du. Auch die, die vielleicht durch ihre Begabung und Persönlichkeit, die so anders ist, dir vielleicht auf den Keks gehen. Wie leicht oder schwer fällt es dir, diese Menschen trotzdem wertzuschätzen, von Herzen. Wie sehr siehst du sie durch die Augen Jesu, der nicht nur für diese Menschen gestorben und auferstanden ist, sondern diese durch seinen Geist begabt hat. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben. Wir lesen mal weiter. Wir sind alle begabt. Jetzt lesen wir mal weiter. Paulus spricht etwas rätselhaft in den Versen. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal heruntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Paulus zitiert hier einen Text aus dem Alten Testament, und zwar den Psalm 68, Vers 19. Und im Psalm 68, da geht es darum, dass der König siegreich aus einer Schlacht zurückkehrt, nach Jerusalem kehrt und dann hinaufsteigt, also da, wo der Tempel und wo der Palast war, das war so ein Berg, und er ist hinaufgestiegen oder hinaufgefahren oder geritten, und das Volk hat ihm zugejubelt, und der König, der siegreich aus der Schlacht hervorgegangen ist, der hat Geschenke vom Volk empfangen und hat gleichzeitig auch Geschenke, also von der Beute, die er erworben hat durch den Sieg, verschenkt. Das ist so das Bild, das dahinter steckt. Und dieses Bild überträgt Paulus auf Jesus. Auch Jesus hat, nachdem er auf die Erde gekommen ist und für die Schuld und Sünde der Welt am Kreuz starb, einen Triumph zu feiern. Es ist Triumphzug. Der Triumphzug zur Höhe spielt auf die Himmelfahrt Jesu an. Erinnert euch vielleicht, nachdem er gestorben ist, auferstanden ist, war er noch kurze Zeit auf der Erde, hat sich seinen Jüngern bekannt gegeben, hat ihnen noch einige wichtige Dinge gesagt, und dann ist er in den Himmel hinaufgefahren als Triumphzug zur Höhe. Und die Gefangenen, die er mitgenommen hat durch seinen Tod und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, das sind die bösen Mächte und Gewalten. In vielen Stellen im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus sie besiegt hat. Und im schon jetzt und noch nicht. Das Böse, das gibt es zwar noch in dieser Welt und es wütet auch noch schrecklich, aber letztlich ist es schon besiegt. Letztlich ist es schon besiegt. Der Ausgang ist klar. Wir wissen genau, wie es ausgehen wird. Wenn wir sterben, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir zu ihm in den Himmel kommen, dann wissen wir, dass das Böse vollständig ausgelöscht sein wird. Und in diesem Spannungsfeld leben wir noch, und Jesus hat aber im Triumphzug das schon besiegt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und jetzt ließ er uns nicht einfach so in der Welt zurück als Christen, sondern er hat Geschenke an die Menschen gegeben, so haben wir das da gelesen, oder so hat Paulus zitiert aus dem Psalm. Und Paulus füllt das mit den Gaben des Geistes, die Gott uns geschenkt hat. Kennt vielleicht auch diese Geschichte an Pfingsten, die wir da feiern, ne? Dass der Heilige Geist in uns Gläubige kommt und Gaben in uns ausgießt. Und das ist das, was Paulus hier anspricht. Und dann gibt es noch einen Begriff, den man vielleicht erklären muss, dass er Jesus hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde gestiegen ist. Das bringt zum Ausdruck, dass er am Kreuz dort die tiefste Sünde, die tiefste Dunkelheit, die tiefste Finsternis erlebt hat, die man überhaupt erleben kann, weil er unsere Sünden damit getragen hat und am Kreuz darüber gesiegt hat. Und Paulus benutzt also dieses Bild und bezieht sich auf die Himmelfahrt Jesu und sagt, jetzt wo Jesus weg ist, wo er weg ist, ist die Gemeinde dazu da, als sein Leib, um ihn zu repräsentieren, um Jesus zu repräsentieren. Sein Leib soll aufgebaut werden, sagt Vers 12, den wir gleich noch lesen. Und wie soll das passieren? Eben nicht so, dass Jesus sagt, okay, ich gehe, aber ich setze jetzt einen Stellvertreter ein, zum Beispiel Petrus oder Johannes oder irgendeiner seiner Jünger. Und den statte ich aus mit allen Gaben, und er kann, weil er so hyperbegabt ist und ein so hyperguter Mensch ist, durch meine Gnade habe ich ihn dazu gemacht, kann er euch zeigen, wie ich bin und wie ihr jetzt zusammenleben sollt. So hat Jesus das nicht gemacht, sondern er hat es ganz anders gemacht. Keinen Superchristen, sondern er hat gesagt, ich verteile diese Gaben nicht an eine Person, sondern an die Gemeinde. Jede Gemeinde wird ausgestattet mit Gaben. Jeder einzelne Christ hat eine bestimmte Gabe, eine bestimmte Art und Weise zu sein. Und zusammen verkörpern wir Jesus Christus und erkennen ihn in einer Tiefe, die wir sonst nicht erkennen könnten. Kommen wir auch gleich noch dazu. Aber das ist das, was Paulus hier sagt. Er bringt dann ein Beispiel und veranschaulicht das an der Leitungsebene. Also er erzählt gleich wenn wir die Begabungen lesen. Das sind Begabungen für die Leitungsebene und wie die zusammenspielen sollen. Er erweitert das aber, das sage ich jetzt schon mal im Voraus, auf die ganze Gemeinde, auf jedes Einzelne, auf den einzelnen Christen und genau auf das Zusammenleben von allen Christen. Aber er veranschaulicht das an den Leitungsgaben. Aber wenn wir das lesen, dann denk auch immer mit, da geht es nicht nur um Leitungsbegabung, sondern da geht es auch um ganz andere, ganz normale Dienstgaben, die man so haben kann. Okay, und jetzt, nach der kurzen Vorrede, steigen wir da ein in den Bibeltext. Er, Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Paulus sagt hier, wir brauchen einander. Die Leitung, aber auch die Gesamtgemeinde, wir brauchen einander. Wir brauchen die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit. Vielleicht bist du schon ein bisschen länger als Christ unterwegs und vielleicht hast du schon ein paar andere Gemeinden, viele Gemeinden gesehen und so ein bisschen beobachtet, was so in dieser christlichen Welt alles so geht und kennst auch vielleicht verschiedene Leitungspersönlichkeiten, verschiedene Gemeinden mit unterschiedlichen Leitungen. Und Paulus sagt, was wir eigentlich brauchen, ist eine Ergänzung. Eine Ergänzung. Es gibt nicht diesen einen Superleiter, der die Gemeinde völlig gut leiten kann alleine, sondern jeder Leiter braucht die Ergänzung von anderen Leitern. Es ist eine Teamsache. Wo eine Person zu viel Macht an sich reißt oder ein zu homogenes Team leitet, die alle gleich begabt sind, da gerät es häufig in Schieflage. Vielleicht kennt ihr so ein Beispiel, ne? Apostel wurde da genannt, das ist so eine Gründungspersönlichkeit, die mit Vision vorausgehen kann und die, die dominant, meist dominant anleiten kann. Wenn du so eine Persönlichkeit hast, so eine Gründungspersönlichkeit, die nicht loslassen kann, die Macht nicht teilen kann, dann ist es schwierig in der Gemeinde. Wenn diese Person nicht andere Leiter mit Lehr-, Seelsorge oder anderen Begabungen integrieren kann, dann wird die Gemeinde stagnieren irgendwann und kaputt gehen. Oder wenn eine Gemeinde geleitet wird nur durch Personen mit prophetischer Begabung, die gut in aktuelle Situationen hineinpredigen kann und man ist ermutigt und so. Aber wenn sich diese Person nicht durch Lehrer überprüfen lässt, durch Hirten überprüfen lässt und ergänzen lässt und korrigieren lässt, die der Gemeinde dadurch gesunde Lehre und Seelsorge erbringen würden, wenn er es dann zulassen würde. Wenn das nicht passiert, dann gerät Gemeinde in Schieflage. Oder Gemeinden, die nur von Evangelisten geprägt sind, die sich von Lehrern hinterfragt fühlen und von Seelsorgern gebremst fühlen, weil die nicht schnell gut genug voran machen, dann kann in der Gemeinde kein tiefes Wachstum entstehen. Das geht nicht. Die brauchen die Ergänzung. Oder wenn die Hirten sich nicht ergänzen lassen und alle nur beseelsorgt werden, aber keiner da ist, der mal im positiven Sinne mit einem Veränderungswillen und einem Gründungswillen Neues schafft und Gemeinde verändert und mit nötigen Macht dort spricht, wenn da niemand ist, der herausfordert oder als Evangelist Menschen im Fokus hat, die das Evangelium einfach mal klar gepredigt haben müssen, dann gerät Gemeinde in Schieflage. Das Gleiche gilt dafür, wenn Gemeinden nur mit Lehrbegabung geleitet werden. Das ist dann oft sehr theorielastig. Sie haben keine prophetische Ergänzung. Man fragt sich, wo spricht es denn ins Leben hinein, in mein Leben und in die aktuelle Situation? Wo wird mein Glaube denn im Alltag angesprochen? Wenn diese keine Evangelisten haben, die die Sache einfach halten und das Kern des Evangeliums immer in den Mittelpunkt stellen, wenn die keinen Seelsorger haben, die mit Gnade Menschen begegnen, dann kann das auch sehr schnell kippen. Und im Extremform werden das dann Pharisäer, so wie Jesus den Pharisäern begegnet ist, die eine super tolle Lehre hatten, die waren alle mega bibelfest, super fromm, aber da ist das gekippt in eine Gesetzlichkeit. Also vielleicht kennst du so Gemeinden. Und Paulus sagt, es ist wichtig, dass man als Leitung, aber auch in der Gesamtgemeinde sich gegenseitig ergänzt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Niemand ist der allein alles macht, sondern wir brauchen einander zur Ehre Gottes. Und wir brauchen einander, um Christus zu verherrlichen in der Gemeinde. Auch dann, und das kann man sich ja vorstellen, wenn es Reibereien gibt. Weil wenn so unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Begabungen aufeinander prallen, dann ist das ja manchmal auch gegensätzlich. Ja, dann sagt zum Beispiel jemand, der diakonische Gaben hat oder der irgendwelche praktische Gaben hat, dann über den Lehrer, jetzt hat er so viel geredet, das soll er mal machen. Ich kennt ja das. Oder über den Worshipper, nicht nur singen und anbeten, lebst doch. Oder der Evangelist, ja, der beklagt sich dann über den Lehrer, wieso redet er so kompliziert? Oder der Seelsorger immer so differenziert und harmoniesüchtig. Man kann die andere Begabung immer entweder wertschätzend betrachten oder kritisch betrachten. Diese zwei Möglichkeiten gibt es, wie du über andere Begabungen und andere Persönlichkeiten auch in der Gemeinde denken kannst. Du hast die Wahl. Paulus sagt hier, die unterschiedlichen Begabungen sind wichtig, gleichermaßen wichtig, weil sie gemeinsam erst Leib Gottes darstellen. Das ist das Prinzip, das wir überall finden in der Gemeinde, immer wenn über Begabungen gesprochen werden. Der einen praktischen Dienst hat, der putzt oder nachher das Essen kocht oder hilft, der ist nicht mehr wert oder weniger wert als der predigt oder Worship macht oder was weiß ich was leitet. Wir brauchen alle einander, sonst kann Gemeinde nicht passieren und in allem zeigt sich Jesus. In allem zeigt sich Jesus. Ich habe persönlich viel mehr von Menschen gelernt, die nicht von der Bühne gepredigt haben und auf der Bühne standen, als von Leuten, die auf der Bühne standen. Weil ich gesehen habe, dass sich demütiges Dienst wirklich leben lässt und das hat mich tief beeindruckt. Also Paulus sagt, die unterschiedlichen Begabungen sind wichtig, gleichermaßen wichtig, weil sie gemeinsam erst den Leib Gottes darstellen. Und das demütig anzuerkennen, ohne seine Begabung unter den Tisch zu stellen, das ist ein Kennzeichen von reifen Christen und reifen Leitern. Vielfalt ist nämlich gut und wichtig und gewollt, trotz der Reibereien, die dadurch entstehen. Und Reibereien sind manchmal auch gesund und gut und notwendig und sie korrigieren. Und sie gefährden nicht zwangsmäßig die Einheit im Leib, sondern manchmal fördern sie. Also Leute, mit denen ich manchmal auch gestritten habe, aber mich gut vertragen habe, die sind mir manchmal noch wertvoller geworden und da ist die Beziehung noch tiefer geworden. Also wenn ich auf eine gute Art und Weise Konflikte auch bearbeiten kann, dann sind sie ein Segen für mich selber und auch für die Gemeinde. Warum lohnt es sich, das auszuhalten, diese Unterschiedlichkeit? Es wäre doch eigentlich viel einfacher, wenn man immer nur mit den Leuten unterwegs ist, die genau gleich denken und genau gleich begabt sind wie man selbst. Warum lohnt es sich, das auszuhalten? Darüber sprechen die nächsten Verse. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wow, ne? Das ist doch mal was. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Also warum lohnt es sich, Vielfalt der Begabungen zu leben? Warum ist das ein Segen, diese Vielfalt? Es lohnt sich deshalb, weil wir dadurch aneinander im Glauben und in der Erkenntnis von Jesus wachsen. Wir bringen uns in unserer Unterschiedlichkeit näher zu Jesus. Vielleicht greift dich das jetzt an, was ich sage, aber ich sage dir und ich sage das auch über mich selber, dass kein einziger Mensch Jesus völlig begreifen kann, weil Jesus und Gott so viel größer sind als alles, was wir kennen und größer als unser Verstand und unser Herz. Und wir kommen viel näher an Jesus heran, wenn wir gemeinsam in unserer jeweiligen Unterschiedlichkeit zu Jesus hinwachsen, uns darüber unterhalten, wer Jesus ist und wie Jesus ist, damit wir voneinander lernen. Es geht nicht darum in Gemeinde, dass alle gleichgeschaltet werden, sondern es geht darum, dass wir den Schatz der Unterschiedlichkeit erkennen und uns davon näher zu Jesus bringen lassen. Und je mehr du bereit bist, von anderen Menschen zu lernen, die anders sind als du, so sagt hier Paulus, desto mehr wirst du Jesus erkennen. Denn nur gemeinsam als Leib können wir die Fülle der Reife erlangen, deren Maßstab Jesus Christus selbst ist. Das ist doch ein Hammersatz, oder? Also das ist krass. Wir brauchen einander. Und deswegen sage ich auch, man kann als Christ nicht alleine leben. Man braucht Gemeinschaft, man braucht Gemeinde, sonst wird es schräg. Ich habe noch nie einen Christen gesehen, der lange Zeit ohne Gemeinde gelebt hat und ohne Gemeinschaft und nicht irgendwie schräg geworden ist. Wenn du es nicht glaubst, dann bemühe mal YouTube, da findest du viele von den Leuten. Es ist so, wir brauchen einander, wir brauchen die Korrektur, wir brauchen das gegenseitige Herausfordern, wir brauchen das Aneinanderreiben, wir brauchen auch mal den einen oder anderen Konflikt in unserer Unterschiedlichkeit, damit wir zur vollen Reife Christi wachsen können. Glaubst du das? Paulus sagt es hier. Vielfalt macht uns stark, wirklich reif. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Und der größte Schatz von Gemeinde ist es ja gerade, dass man Gott kennenlernt, dass man zu seinem Ursprung zurückfindet, dem Erschaffer von allem, dass man ihn näher kennenlernt und zu ihm wächst. Und das geht, so sagt es die Bibel, eben nur gemeinsam und in der Gabenergänzung. Und das macht uns dann stark, ja, im Vers 14 haben wir das gelesen, auch jeder Irrlehre zu widerstehen. Wir erkennen Irrlehren viel besser, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, weil uns das stark gemacht hat, unseren Glauben stark und reif gemacht hat. So, jetzt kommen wir noch zu den letzten zwei Versen und da gibt es nochmal echt wichtige Hinweise, Vers 15 und 16. Stattdessen, schreibt Paulus, da sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil, du, leistest seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So, nur so, wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Ja, das ist da in dem Vers 15, so hat der Vers 15 angefangen, den wir gerade gelesen haben. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Gerade wenn es um Unterschiedlichkeit geht, gerade wenn es um Vielfalt geht und wenn es um Ergänzung geht, dann brauchen wir die Liebe genauso, wie wir die Wahrheit brauchen. Wir können diese Dinge nicht trennen. Liebe und Wahrheit können wir nicht trennen und sollen wir nicht trennen. Weil Wahrheit ohne Liebe bläht auf, ja, sagt Paulus im Korintherbrief, Kapitel 8. Macht eingebildet, schafft ein Machtgefälle. Wenn ich die Wahrheit habe und ohne Liebe diese Wahrheit einfach anderen über den Kopf haue, dann schafft das ein Machtgefälle. Ein Oben und Unten, ein Recht haben und Unrecht haben, dann ist das schlecht. Vielleicht kennst du das. Da hat dich jemand kritisiert und vielleicht hat er sachlich sogar recht. Kann sein, aber du kannst es überhaupt nicht annehmen, weil du davon überzeugt bist, es vielleicht sogar weißt, dass er es nicht gut mit dir meint. Wenn jemand seine Begabung dazu nutzt, um Macht zu erlangen, verliert sie im Kontext der Gemeinde langfristig ihre Kraft. Und viele Gemeinden sind kaputt gegangen, weil Gemeindeleitungen machtgeil waren. Das ist so. Wahrheit ohne Liebe. Wenn die Liebe nicht da ist, dann verliert die Wahrheit an Kraft. Liebe ist so wichtig, dass Paulus das sogar ganz am Ende dann nochmal wiederholt, und sagt, dass durch die Liebe wird der Leib aufgebaut. Zweimal wiederholt er das in diesen zwei Versen. Aber andersrum wird auch kein Schuh draus. Liebe ohne Wahrheit hat auch keine Substanz. Das bringt nichts. Verliert sich in Gefühlsduselei. Ich kann langfristig nicht jemanden lieben und ihm ständig Sachen vorgaukeln oder ständig Wahrheit verschweigen. Das geht nicht. Wenn die Wahrheit wehtut, dann ist es keine Lösung, sie ihm aus vermeintlicher Liebe vorzuenthalten. Nur damit er sich gut fühlt. Liebe verschweigt keine Wahrheit. Sie formuliert aber die Wahrheit so, dass der andere sie besser annehmen kann. Und sie schafft der Wahrheit Raum, die Liebe. Deswegen ist sie so unglaublich wichtig. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Wahrheit und Liebe ist ein mächtiges Gespann und das brauchen wir in der Gemeinde, wenn es um den Umgang mit Vielfalt geht. Ein ganz, ganz wichtiges Wort, das Paulus da noch anfügt. Okay, das war jetzt viel Input. Ja, ich werde zusammenfassend noch ein paar praktische Fragen stellen. Und ich mache einfach den Vorschlag, hör dir die Fragen an. Es sind 4 Stück. Und bei der einen, an der du hängen bleibst, die merkst du dir. Ich glaube, kann sich keiner 4 Fragen merken, nur die ganz Intelligenten. Nimm dir eine Frage mit, von der du denkst, die spricht mich jetzt besonders an. Und nimm die mit heute Nachmittag in eine Zeit der Stille oder in die Woche. Genau, und beweg sie in deinem Herzen. Also die erste Frage, die ich dir stelle, ist die, hast du deine Begabung gefunden? Erinnert euch an den Anfang der Predigt, jeder ist begabt, du bist begabt. Deswegen ist das eine wichtige Frage, hast du deine Begabung gefunden? Und wenn sie dir noch so klein vorkommt und du denkst, das kann ja auch jeder, dann setz sie trotzdem ein und du wirst sehen, wie sie sich entfaltet und wie Gott das segnet. Also, genau, was ist deine Begabung? Erste Frage. Die zweite Frage, schätzt du die Vielfalt der Begabungen? Oder glaubst du eigentlich insgeheim, dass deine Gabe die wichtigste ist? Schätzt du die Vielfalt, auch wenn sie ein bisschen dir und deiner Gabe querkommt? Oder glaubst du, dass deine Gabe die wichtigste ist? Und wenn du merkst, dass du diese Gabe gar nicht schätzen kannst von anderen, dann tu Buße. Dann tu Buße. Und dann sag das Jesus. Und wenn dir Personen einfallen, die dich total herausfordern, ja, und das ist die dritte Frage, ja, welche Person in der Gemeinde fordert dich durch ihre Andersartigkeit heraus? Wenn dir Leute einfallen, dann bete für sie und bete für dich und dass du lernst, diese Leute zu lieben in ihrer Andersartigkeit. Und dann die letzte, vierte Frage, wann hast du zum letzten Mal Wertschätzung für eine Person ausgedrückt, die ganz anders ist als du? Wann hast du das mal zum Ausdruck gebracht? Auch wenn du merkst, ja, die Person habe ich persönlich Schwierigkeiten damit, vielleicht weil sie so anders ist, aber ich weiß genau, sie hat ihren Beitrag hier in der Gemeinde und es ist wichtig, dass sie da ist, auch wenn sie mir querkommt. Ich drücke das aus in Wertschätzung, weil diese Person vielleicht ganz besonders wichtig ist. Und dann bete für sie und bete dafür, dass du offene Augen für das bekommst, was du von ihr lernen kannst. 4 Fragen. Vielleicht bist du bei einer hängen geblieben, dann nimm die mit und wachse daran. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns als Gemeinde gemacht hast, so unterschiedlich. Ich danke dir von Herzen für diesen Gedanken, dass du nicht einem alle Gaben gegeben hast und dass jeder Einzelne wichtig ist und in seine Gabe und seine Berufung in der Gemeinde auch hineinwachsen darf. Und Jesus, ich wünsche mir sehr, dass wir das erleben als Gemeinde, dass hier jeder Einzelne irgendwie auch Anschluss findet und einen Ort findet, wo er seine Begabung mit seiner Begabung dienen kann. Danke, dass niemand zu klein ist und niemand eine zu kleine Begabung hat oder eine zu große Begabung, als dass er sie nicht einsetzen könnte für dich. Und schenk, dass wir hier in der Gemeinde diese Wertschätzungskultur in Liebe und Wahrheit immer mehr erlernen, sodass wir dich in deiner Fülle erkennen und zur völligen Reife heranwachsen. Aneinander, miteinander, mit dir im Zentrum, zu dir hin, dir zur Ehre. Amen. Ich habe einen Segen für uns aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige dich durch und durch und bewahre deinen Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig. Für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der dich ruft. Er wird es auch tun. So segne dich, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.